NDR Info. Streitkräfte und Strategien.
Hallo und herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 11. März. Wir zeichnen diese Folge um 12.30 Uhr auf.
Und wir sind heute Carsten Schmiester aus Hamburg und Kai Küstner aus Dakar.
Dieser Krieg hat ja ganz viel Schlimmes auch in uns wachgerufen. Entsetzen, Wut und dazu auch dieses Gefühl der Hilflosigkeit und Angst natürlich. Nicht nur vor einem neuen konventionellen Krieg, der irgendwann auch Deutschland erreichen könnte. Angst angesichts russischer Drohungen eben auch vor dem Atomkrieg. Der Vater der Bombe, wie er oft genannt wird, der amerikanische Physiker J. Robert Oppenheimer, ebenfalls hatte. Am Ende des Oscar-gekrönten Films Oppenheimer trifft er Albert Einstein und sagt: Albert, weißt du noch, als ich damals mit den Berechnungen zu dir gekommen bin und der Sorge auch, wir könnten eine Kettenreaktion ausgelöst haben, die die ganze Welt zerstört?
Oppenheimer, when I came to you with those calculations, we thought we might start a chain reaction that would destroy the entire world.
I remember it well. What happened?
Ja, daran kann ich mich gut erinnern, sagt Einstein. Und? Was ist damit?
I believe we did.
Ich denke, wir haben es getan, sagt der erschütterte Oppenheimer. Also der Menschheit eine Waffe in die Hand gegeben, mit der sie sich am Ende auslöschen wird? Das ist ganz schön schwere Kost. Gerade jetzt mit Trump zurück im Weißen Haus und seiner Hand am roten Knopf. Wie auch Putin. Ist das Gleichgewicht des Schreckens wirklich noch da und niemand traut sich, den Knopf zu drücken? Wie sicher leben wir ohne verlässlichen, auch nuklearen Schutz der USA, der bisher den Einsatz von Atomwaffen ja mit verhindert hat? Nicht sicher genug, das denken offenbar viele. Auch der französische Präsident Macron, der wiederholt unter anderem Deutschland Hilfe angeboten hat.
Notre dissuasion nucléaire nous protège. Elle est complète. Souverän.
Unsere nukleare Abschreckung schützt uns. Seit 1964 spielt sie eine wichtige Rolle bei der Sicherung des Friedens und der Sicherheit in Europa. Vor dem Hintergrund des historischen Aufrufes des künftigen deutschen Kanzlers habe ich beschlossen, eine strategische Debatte über die Erweiterung unseres Schutzes auch für europäische Alliierte zu eröffnen. Aber was immer auch passiert, über den Einsatz entscheidet der Präsident der Republik und Befehlshaber der Armee.
Et restera entre les mains du président de la République, chef des armées.
Die Antwort aus Russland, die kam schnell, etwa von Außenminister Lavrov.
Конечно, это угроза в адрес России, если он нас считает угрозой.
Wenn Macron uns als Bedrohung betrachtet, ein Treffen der Generalstabschefs europäischer Länder und Großbritanniens einberuft und sagt, dass es nötig sei, den Einsatz von Atomwaffen gegen Russland vorzubereiten, dann ist das natürlich eine Bedrohung für Russland.
Dazu passt die Bitte unseres Hörers Heiko Küttner. Er hat uns gemailt: Liebes Streitkräfteteam, könnt ihr vielleicht mal eine Folge zu Nuklearmächten machen? Ein Überblick des Status quo und dann mal durchgehen, wie Deutschland Atommacht werden kann. Technologisch, Verträge, die dagegen sprechen, monetär und schnellster Zeitablauf. Pro und Contra aus allen Blickwinkeln. Genau das versuchen wir in dieser Folge. Ich habe mit Dr. Liviu Horowitz gesprochen, Experte für Atomwaffen und transatlantische Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Aber erstmal zu dir, Kai, und zu allem, was im Zusammenhang mit dem konventionellen russischen Angriffskrieg wichtig ist.
Und in der aktuellen Lage heute schauen wir sowohl aufs Militärische als auch aufs Diplomatische, was ja, wie wir wissen, eng miteinander verwoben ist in diesen Zeiten. In der Nacht zu diesem Dienstag hat die Ukraine den bislang wohl größten Drohnenangriff auf Russland überhaupt gestartet, mit Hunderten dieser unbemannten Systeme, die das ukrainische Militär ins Nachbarland schickte. Von mindestens 337 Drohnen, die man abgeschossen habe, berichtete die russische Seite, die meisten davon in Kursk, aber mehr als 70 hätten allein die Hauptstadt Moskau angegriffen, heißt es von russischer Seite. Von Toten und Verletzten ist die Rede. Wie schon zuvor wurde an Moskauer Flughäfen der Verkehr zeitweise lahmgelegt. Aus meiner Sicht kein Zufall, dass dieser Gegenangriff erfolgt am Tag, an dem sich ukrainische und US-Vertreter in Saudi-Arabien zu Gesprächen trafen. Ich lese dort das Signal der Ukraine hinein. Wir sind keineswegs besiegt. Wir sind weiter handlungsfähig, können den Krieg auch auf russischen Boden tragen, wie zuvor schon in der Region Kursk. Ein Signal, das wahrscheinlich auch nötig scheint, weil sich ja im Team Trump die Lesart durchgesetzt hat. Die Verteidigungsbemühungen der Ukraine sind eh zum Scheitern verurteilt. Russland kann nicht bezwungen werden. Also wäre es besser, wenn Kiew sich in sein Schicksal fügt bzw. zu Friedensgesprächen bereit ist. Und natürlich ist dieser Drohnenangriff auch der Versuch, auf die beständige, auf die tägliche, auf die ja systematische Zerstörung ziviler Ziele in der Ukraine durch Russland zu reagieren. So auch heute Russland, was fast schon grausame Routine ist, hat die Ukraine seinerseits mit Drohnen angegriffen, laut ukrainischen Angaben, auch mit einer ballistischen Iskander-M-Rakete, die aber abgefangen worden sei.
Kai, du hast ja die Friedensgespräche in Saudi-Arabien schon angesprochen. Sowohl der ukrainische Präsident Zelensky als auch US-Außenminister Rubio sind dort ja am Montagabend eingetroffen. Das ist natürlich schon auch bedeutsam, ohne dass wir jetzt konkret erwarten sollten, dass wir in wenigen Tagen Waffenstillstand haben.
Ja, ich denke, wir sollten das schon deshalb nicht erwarten, weil Russland ja erstens gar nicht vertreten ist in Saudi-Arabien und zweitens auch, neben dem immer neuen Beteuern, man sei für Verhandlungen offen, eigentlich auch nur den kleinsten Millimeter an Zugeständnissen stets zurückweist. Wir gucken aber mal auf die Ukraine und die USA. Bedeutsam ist das natürlich deshalb, weil es die erste hochrangige Begegnung seit der Demütigung des ukrainischen Präsidenten im Weißen Haus ist. Da hat es in den letzten Tagen ja gerade auch aus Kiew den deutlich hörbaren Versuch gegeben, die Dinge wieder zu glätten. Unter anderem hatte man Bereitschaft signalisiert, den Bodenschatzdeal doch zu unterschreiben. Und US-Präsident Trump hatte nach wie vor etwas kryptisch, aber doch entgegenkommend erklärt, die Aussetzung des Informationsaustausches mit der Ukraine sei, Zitat, so gut wie beendet. Und ebenso lavierend ein Satz Trumps, in dem der dann doch über neue Sanktionen gegen Russland auch laut nachdachte. Meine Lesart ist diese so brutale Luftangriffskampagne Russlands, gerade der letzten Tage mit vielen toten Zivilisten, hinterließ dann vielleicht doch zu sehr den Eindruck, man lasse das Land, man lasse die Ukraine schutzlos allein. Insgesamt aber ist aus meiner Sicht das Bemerkenswerteste, das Trump-Team behandelt die Ukraine weiterhin ja wie jemanden, der an den Verhandlungstisch gezwungen werden müsse. Das passt genau in diese Lesart. Wir brauchen einen Sündenbock, warum das mit dem Frieden über Nacht nicht geklappt hat. Und das ist aus Trumps Sicht nicht Putin, sondern es ist eben eher Zelensky. Und genau in diese Erzählung passt auch, dass die USA massiv Druck, fast schon erpresserischen Druck auf Kiew in Vorbereitung auf die Saudi-Arabien-Gespräche ausgeübt haben. Auf dem Weg dorthin nach Saudi-Arabien im Flieger Richtung Jeddah forderte Außenminister Marco Rubio, die Ukraine müsse dazu bereit sein, von Russland besetztes Gebiet abzutreten. Sie müsse dazu bereit sein, das Rohstoffabkommen zu unterzeichnen. Und sie müsse die Bereitschaft zu einer Waffenruhe erklären. Nur dann könnten die USA wieder Waffen liefern und geheimdienstliche Informationen teilen. Das zeigt so ein bisschen, Carsten, wie viele Meilen wir uns schon in wenigen Wochen Trump-Amtszeit davon entfernt haben, die Ukraine als ja zwar nicht NATO-Staat, aber doch als Alliierten oder Partner zu sehen. Die Ukraine übrigens zum Auftakt dieser Verhandlungen an diesem Dienstag, an dem wir aufzeichnen, vertreten durch den mächtigen Präsidentenberater Andriy Yermak, der zu Beginn auch Zuversicht verbreitete und erklärte, man sei bereit, alles zu tun, um Frieden zu erreichen. Außerdem dabei Außenminister Andriy Sybiha sowie Verteidigungsminister Umerov. Auf der anderen Seite des Tisches US-Außenminister Marco Rubio und der nationale Sicherheitsberater von Trump, Michael Waltz. Kiew selbst versucht so ein bisschen mit der Politik der kleinen Schritte, so würde ich es mal nennen, wie schon zuvor Frankreichs Staatspräsident Macron und der britische Premier Starmer, wollten die Unterhändler eine Waffenruhe zunächst für die Luft und zur See vorschlagen, also eine kleine Anlehnung an Europa. Der ukrainische Präsident Zelensky schlug zum Aufbau von Vertrauen mit Russland einen Gefangenenaustausch sowie die Rückkehr ukrainischer Kinder vor. betonte nach seinem ersten Gespräch mit dem saudischen Kronprinzen aber auch die Wichtigkeit von Sicherheitsgarantien weiterhin. Russland selbst übrigens in Saudi-Arabien ja nicht vertreten, aber Moskau ist es wichtig zu unterstreichen, wie eng der Austausch mit den USA sei. Und es wird noch diese Woche Trumps Sonderbeauftragter Steve Witkoff in Moskau erwartet. Ohne dass man, habe ich schon gesagt, von russischer Seite irgendwie die Bereitschaft zu einem Zugeständnis gehört hätte. Und man hat bislang auch nicht den Eindruck, als würden die USA da im Moment jedenfalls besonders viel einfordern.
Du hattest ja schon gesagt, Kai, dass Donald Trump angedeutet hat, es könne sehr bald schon wieder Geheimdienstinformationen für die Ukraine geben aus den USA. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ja eigentlich auch ein Streit zwischen dem Trump-Vertrauten Elon Musk und dem polnischen Außenminister Sikorski.
Ja, was auch deshalb so besonders ist, weil Polen ja selbst während der ersten Trump-Administration als weiter engster Partner, um nicht zu sagen Liebling in Europa galt, ganz anders als Deutschland zum Beispiel. Aber wir sortieren das nochmal ein bisschen. Am Sonntag hatte Trump-Einflüsterer Elon Musk auf seiner Social-Media-Plattform den Satz gepostet, die gesamte Frontlinie würde kollabieren, wenn ich Starlink ausschalte, also dieses Satellitenkommunikationssystem, das von ihm zur Verfügung gestellt wird. Auch das, denke ich, kann man als unverhohlene Drohung in Richtung Ukraine verstehen. Wenn ihr nicht spurt, dann gehen wir auch diesen Schritt. Darauf reagierte der polnische Außenminister Radek Sikorski, der darauf hinwies, dass Polen mit 50 Millionen Euro pro Jahr dazu beitrage, dass die Ukraine Starlink nützen könne. Und er hat auch geschrieben, man müsse sich sonst nach anderen Anbietern umsehen, wenn Musk nicht verlässlich sei. Woraufhin der wohlgemerkt ja nicht gewählte Milliardär den polnischen Außenminister auf dem Social-Media-Netzwerk X geradezu anschrie mit den Worten »Be quiet, small man«, also übersetzt »Sei still, kleiner Mann«. Ich will das hier nicht weiter ausbreiten, aber der US-Außenminister hat sich in dieses Gespräch eingeschaltet. Rubio hat Polen nahegelegt, doch dankbarer zu sein. Der polnische Präsident Tusk ebenfalls hat sich zu Wort gemeldet, legte den USA nahe, nicht zu arrogant zu sein unter Freunden. Es zeigt einfach, wie sehr da Verwerfungen zwischen Alliierten mittlerweile zum Tagesgeschäft gehören. Und dann noch diese Randnotiz, Musk machte auch für einen Cyberangriff dieser Tage auf sein Ex-Netzwerk die Ukraine verantwortlich, ohne dass es dafür irgendwie Beweise gab. Starlink übrigens wurde bislang nicht abgeschaltet. Musk hat auch beteuert, er wolle das nicht tun, aber dass die Ukraine von US-Satelliten und Geheimdienstinformationen abgeschnitten waren, ganz jenseits von Starlink, das dürfte trotzdem nicht folgenlos geblieben sein.
Und damit kommen wir jetzt zum Schluss deines Überblicks doch noch zur aktuellen militärischen Lage am Boden in der Ukraine, aber auch in der von der Ukraine besetzten Region Kursk.
Ja, dort geraten die ukrainischen Truppen immer stärker unter Druck von mehreren Seiten aus. Rückt Russland auf die wichtige Stadt Suja vor, übrigens weiter unterstützt von nordkoreanischen Soldaten. Und es wird nun mittlerweile nicht mehr ausgeschlossen, dass die ukrainische Front hier zumindest völlig kollabieren könnte, beziehungsweise die Ukrainer zum Rückzug aus Russland gezwungen sein werden. Wohlgemerkt, wir haben März. Ursprünglich wollte Russland sein Territorium schon vor 6 Monaten zurückerobert haben. Für Schlagzeilen gesorgt hat eine Aktion der Russen, die offenbar eine stillgelegte Gaspipeline genutzt haben, dort kilometerweit hindurchgekrochen sind, um dann hinter den ukrainischen Linien zu landen und sie dadurch von 2 Seiten attackieren und in die Zange nehmen konnten. Das setzt den ukrainischen Truppen extrem zu und ist nach Einschätzungen ja nicht weniger Beobachter auch eine Folge dessen, dass die USA die Ukraine von Geheimdienstinformationen abschnitten zeitweise. Das wäre, so die Vermutung, sonst womöglich bemerkt worden. Zwar entwarnt Oberbefehlshaber Oleksandr Sirski, die Lage sei unter Kontrolle, die Gefahr einer Einkreisung ukrainischer Einheiten bestehe nicht. Aber es ist doch unübersehbar, dass Russland dort zuletzt in Kursk Territorium zurückerobert hat in großem Stil. Ende Februar hielt die Ukraine noch 30-40% des ursprünglich besetzten Gebiets. Das ist jetzt erheblich weiter zusammengeschrumpft. Noch einmal, das heißt nicht, dass die spektakuläre Eroberung im August 2024, wir haben ja damals darüber berichtet, Carsten, ein Misserfolg war. Es bindet auch nach wie vor etwa 60.000 russische Soldaten. Aber früher oder später könnte sich die ukrainische Führung nun vor die ja ziemlich brutale Frage gestellt sehen, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, sich hier zurückzuziehen, um zu hohe Verluste der ukrainischen Armee zu vermeiden.
Vielen Dank, Kai. damit zum Schwerpunkt in diesem Podcast. Es geht um ein Thema, über das viel geredet wird in diesen Tagen. Es geht um den nuklearen Schutzschirm. Hier den Schutzschirm der USA, unter dem wir noch stehen. Fragt sich seit Trump eben nur, wie verlässlich dieser Schutz eigentlich ist und ob es nicht Zeit wird, einen Plan B zu entwickeln, der uns Sicherheit auch ohne Amerika gibt. Darüber habe ich mit Dr. Liviu Horowitz gesprochen, von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er ist dort Experte für Atomwaffen und transatlantische Sicherheitspolitik. Und zuerst habe ich ihn gebeten, mal genauer zu erklären, wie der aktuell ja weiterhin bestehende Schutzschirm denn eigentlich aussieht.
Man muss sich das als vier Pfeiler vorstellen. Also so wie ein Stuhl mit vier Beinen. So auf dem ersten Pfeiler ist dann diese strategische Abschreckung. Ob das jetzt mit Interkontinentalraketen, mit U-Boote oder aus der Luft passiert, das ist ja nicht so wichtig. Wichtig ist, dass der Versuch der USA besteht, das Nukleararsenal des Gegners auszuschalten oder zumindest so weit zu minimieren, dass das, was rüberkommt nach einem nuklearen Austausch, relativ wenig ist. So, dass man halt nicht immer oder mindestens behaupten kann, dass man nicht immer Berlin für Boston tauschen muss. Ob diese Zerstörung, das in amerikanischen Lingo Damage Limitation sich nennt, ob das funktioniert und inwieweit sie funktioniert, das ist immer Streitfrage und das ist halt auch zum großen Teil geheim, weil sie nicht sagen wollen, was sie können, was sie nicht können. Aber der Gegner muss sich darauf befassen, der muss mit dieser Unsicherheit leben. Es ist sehr wahrscheinlich, dass man einige Waffen auf die USA hinbekommt, aber es ist nicht klar, wie viele und welche Ziele dann halt erreicht werden können. Das ist diese strategische Dimension. Und dann kommt zweitens, auf dem zweiten Pfeiler kommt halt eine taktische Dimension. Die hat dann mit nuklearen und konventionellen Fähigkeiten zu tun, mit denen man schrittweise eskalieren kann in einer Krise, um eben die Kriegsführung des Gegners zu beeinträchtigen. Das ist dann unter der Schwelle dieses strategischen Austausches, kann man da agieren. Und wenn man das innerhalb sehen will oder als dritten Pfeiler, ist eben die Fähigkeit, die Herangehensweise der Amerikaner, eine Teilhabe zu haben. Einige europäische Nationen haben amerikanische Nuklearwaffen auf ihrem Grund und Boden und sie würden im Fall deutsche Piloten in deutsche Flugzeuge würden dann amerikanische Waffen zum Ziel tragen. Damit bekommt man nicht nur eine Mitsprache innerhalb der NATO, sondern bekommt man Informationen, wie die Amerikaner das Ganze organisieren und man teilt natürlich auch einen Teil des Risikos damit bei einem nuklearen Einsatz. Und ich glaube, wichtig zu verstehen ist auch noch der vierte Aspekt. Nuklearkrisen fangen nicht eines Morgens einfach so an, sondern nukleare Abschreckung ist eingebettet in einer konventionellen Fähigkeit, in konventionelle Abschreckung. Und wenn man die überlegenen konventionellen Fähigkeiten hat in einer Krise, dann kommt es oft gar nicht zur nuklearen Schwelle. Aber die muss man erstmal haben. Das ist ja bei den Amerikanern gar nicht die Frage, sondern dort stellen wir die Frage, würden sie sie einsetzen?
Das ist tatsächlich ja die Frage und vor allen Dingen seit Trump wieder im Weißen Haus sitzt, wird die offen diskutiert, seit er sich sehr kritisch geäußert hat, was seine Verbündeten angeht. Nun ist Frankreich schon in die Bresche gesprungen. Präsident Macron hat gesagt, ja, auch wir können mit unseren Atomwaffen ja deutlich mehr Träger eines europäischen Schutzschirmes werden. Das ist natürlich schon so, dass man sagt, sind wir wirklich schon so weit, dass wir uns mit diesem Gedanken beschäftigen müssen? Viele sagen ja, weil sie einfach das Vertrauen in Amerika verloren haben. Und wenn Sie erläutern, wie entscheidend Amerika ist, dann macht das ja auch die Dimension dieses Vertrauensverlustes klar. Da kann man doch Angst kriegen.
Klar kann man Angst kriegen. Und natürlich hat die US-Verlässlichkeit in den letzten Wochen gelitten. Wenn man sich dieses Gespräch im Oval Office zwischen Zelensky und J.D. Vance und Donald Trump angeschaut oder angehört hat, dann kann man nicht als sich zu fragen, was würden diese Leute für uns machen oder nicht machen. Wir haben eine ideologische oder die meisten europäischen Regierungen haben eine ideologische Auseinandersetzung mit der Trump-Administration. Sie haben jetzt auch eine außenpolitische Auseinandersetzung, weil wir uns unterschiedliche Ideen haben, was alles in der Ukraine passieren soll oder nicht. Und wir sind uns auch noch unsicher, wie fähig diese Leute, die am Steuer sind, tatsächlich sind. Wir sehen, sie machen erstmal und schauen dann danach, ob sie tatsächlich das auch können oder nicht. Also das ist natürlich ein Problem. Aber, und jetzt kommt das Aber, ich glaube, auch schmerzhafte Ehen brauchen lange bis zur Scheidung. Ja, wir haben Haus, Kinder, Ferienwohnung und 7 Bankkredite mit den Amerikanern. Es ist jetzt nicht so, dass es auf einmal alles zugrunde geht. Ja, wir haben eine Einmischung in unsere Politik, Handel, Ukraine und so weiter. Aber wir haben, wenn wir es mal richtig anschauen, was aus Washington kommt, wir haben keine Signale in Richtung NATO. Im Gegenteil. Weil wenn die Amerikaner diesen Framework, den wir haben, über den Atlantik zerstören, dann können sie uns auch nicht mehr zwingen, Sachen zu tun, die sie gerne von uns hätten. Und sie brauchen uns. Sie brauchen uns im transatlantischen Raum. Sie brauchen uns, um China einzuengen. Es gibt mehrere Bereiche, wo es definitiv nicht zu ihrem Vorteil ist, die ganze Struktur zu zerstören. Das heißt aber nicht, dass sie es nicht können.
Fragt sich nur, ob Trump das auch so sieht, ne?
Genau, natürlich. Genau. Die eine Frage ist, inwiefern denkt Donald Trump anders über diese Fragen? Und das ist natürlich möglich. Er hat die Fähigkeit, die ganze Ordnung kaputt zu machen. Und die Frage, inwiefern wird er das halt durchführen oder nicht. Aber wir müssen uns bewusst sein, diese ganze nukleare Ordnung, die ich beschrieben habe, die ist ganz am Ende der Scheidung. Das sind dann die Kinder, die ganz am Ende verteilt werden. Und das ist natürlich möglich.
Das heißt, wir haben ein bisschen Zeit zu reagieren und uns vorzubereiten. Aber sind Sie denn mit den Politikern wie zum Beispiel Friedrich Merz oder auch Tusk in Polen der Meinung, dass es durchaus schlau ist, sich konkreter als bisher mal Gedanken über diesen Plan B zu machen, wenn am Ende der Scheidung denn tatsächlich ein amerikanischer Abschied aus diesem gemeinsamen Nuklearschirm kommen sollte?
Definitiv soll man sich Gedanken machen. Nur, es gibt 3 Szenarien de facto und die werden jetzt in der Öffentlichkeit zusammengemischt, zusammengewürfelt und irgendwas kommt bei raus und die Optionen, die dann halt gesagt oder halt vorgestellt werden, die haben, manchmal wird ein Szenario dargestellt und die Option für ein anderes. Was meine ich damit? Das, worum es zurzeit geht, ist, dass man sagt, die amerikanische erweiterte Abschreckung, die ist nicht mehr so zuverlässig, wie sie schon mal war, aber die Amerikaner stellen sie immer noch bereit. Das heißt, wir brauchen zusätzliche Optionen. Und das ist das, was Frankreich angemerkt hat, man könnte sich Gedanken machen, wie sie zusätzlich zu der französischen, zu der amerikanischen Option etwas machen könnte. So, dann ist das zweite Szenario, wo wir sagen, na, die Amerikaner, wer weiß, wo genau sie in eine Krise intervenieren. Würden sie in einer konventionellen Krise, wann genau würden sie intervenieren? Würden sie in einer limitierten Nuklearkrise auf dem Kontinent intervenieren? Und dann muss man sich andere Optionen zurechtlegen. Und erst drittens ist dann die Frage, sie sind völlig weg, sie haben zusammengepackt und sind nach Hause gegangen und wir müssen das alles alleine stemmen. Aber es sind völlig unterschiedliche Welten, für die man auch völlig unterschiedliche Maßnahmen ergreifen muss.
Was wäre denn aus Ihrer Sicht angesichts der Situation Stand heute das, was Europa als dringendstes und auch aussichtsreichstes, was Umsetzung angeht, auch politische Durchsetzbarkeit angeht, machen müsste? Was wäre der erste Schritt jetzt?
Aussichtsreich, ja, und ich glaube, das ist halt das, worauf es ankommt, ist eben halt nach Paris zu fahren und mit den Franzosen darüber zu reden, was möglich ist, was machbar ist, als Zusatz zu dem, was die Amerikaner bereitstellen. Das ist eine Dimension und die andere ist tatsächlich, sich Gedanken zu machen über die zweite Dimension. Wie könnten wir eine Krise managen? Welche Optionen müssten wir haben? Was können wir? Das dauert alles etwas länger, aber das könnte man sich Gedanken machen. Und dann nur in einem dritten Schritt muss man sich tatsächlich mindestens Pläne in einer Schublade haben, wie man damit agieren sollte oder könnte, wenn die Amerikaner weg sind.
Reden wir noch mal kurz über Frankreich. Sie haben es ja auch angesprochen. Nur für die, die sich jetzt nicht jeden Tag mit der Materie befassen. Amerika, eine große Nuklearmacht. Frankreich, keine ganz so große Nuklearmacht. Wo sind da die Unterschiede auch in den nuklearen Fähigkeiten? Frankreich ist ja kein Ersatz für Amerika.
Gut, also Frankreich hat sich nicht für erweiterte Abschreckung vorbereitet. Im Gegenteil, Frankreich hat sich Nuklearwaffen angeschafft, um eben nicht abhängig zu sein. Und weil sie gesagt haben, naja, das mit erweiterter nuklearen Abschreckung, das ist immer so ein bisschen unglaubwürdig, da machen wir nicht mit, wir haben unsere eigenen. Und da geht es darum, das eigene Territorium zu schützen und glaubwürdig androhen zu können. Was haben sie gemacht? Sie haben strategische Waffen auf U-Boote gepackt, also ballistische Interkontinentalraketen, und sie haben einige Marschflugkörper auf Flugzeuge gepackt. Und sie sagen, wenn wir angegriffen werden, wenn unsere vitalen Interessen berührt sind, dann antworten wir eventuell mit einem letzten Signal. Das würden wir dann eben mit diesem Marschflugkörper, mit ein, zwei Marschflugkörper machen, um zu signalisieren, wir meinen es ernst. Und dann würden wir von den U-Booten dann alle Entscheidungszentren der anderen Seite zerstören. Aber das heißt dann, wir nehmen in Kauf, dass die andere Seite ähnlich antwortet. Also Frankreich ist total zerstört, aber die andere Seite auch. Und diese gegenseitige Zerstörungs-, wir wollen ja gar nicht diese Schritte der Eskalation durchgehen, sondern es ist alles oder nichts. Mhm. So, und diese Androhung, die reicht dann, dass die andere Seite nicht in Betracht zieht, Atomwaffen gegen uns zu verwenden. Für Frankreich scheint das zu reichen oder mindestens so die Annahme, die wurde auch jetzt nicht getestet, ja, sie wurden nicht oft mit Atomwaffen bedroht. Aber die Frage ist, inwieweit das reicht das für Dritte? Ja, wie weit kann man dann diese Decke erstrecken und inwieweit ist sie dann immer noch glaubwürdig? Also Frankreich sagt, es gibt eine europäische Dimension ihrer Interessen, ihrer vitalen Interessen. Das heißt, dieses Nuklearsenal, was sie haben, würde dann zum Trage kommen, wenn irgendwelche Interessen außerhalb Frankreichs angegriffen werden. Jetzt ist die Frage, sind sie in Deutschland oder sind sie am Rande der Europäischen Union? Wo genau sind diese Interessen? Und das Problem ist, also Abschreckung ist schon mal schwer, nukleare Abschreckung ist auch schwer, erweiterte nukleare Abschreckung ist sehr schwer. Und jetzt muss man diese erweiterte nukleare Abschreckung in den Köpfen des Gegners und in den Köpfen der Verbündeten irgendwie hinbekommen, dass sie beide glauben, dass das funktioniert. Dass Frankreich diese Risiken auf sich nehmen würde und dass der französische Präsident tatsächlich auf den Knopf drücken würde, wissend, was das für sein Land heißen würde. Und da ist natürlich die Schwierigkeit.
Denken wir das Ganze jetzt mal weiter. Sie sagen, der französische Präsident drückt auf den Knopf. Ich nehme auch mal an, er wird sich diese Autorität nicht von einer europäischen Institution nehmen lassen, sollte es denn zu der Erweiterung kommen. Ich bringe jetzt noch mal London mit ins Spiel. Die Briten sind ja der zweite europäische Staat, wenn auch nicht in der EU, mit Nuklearwaffen. Könnten die auch noch eine Rolle spielen in so einem Gedanken an eine erweiterte europäische nukleare Abschreckung?
Also sie könnten es sicher tun. Sie sind nicht so im Fokus, weil Frankreich dieses Dialog angeboten hat und nicht London. Da ist halt natürlich eine Frage. Die andere Frage ist die Tatsache, dass sie nicht in der EU sind. Und die dritte Frage ist eine der Unabhängigkeit. Ja, die Engländer bauen ihre U-Boote selber und sie bauen ihre Sprengköpfe, ihre Nuklearsprengköpfe selber. Aber sie sind von den Trägersystemen, von den Raketen, sind sie von den Amerikanern abhängig. Die werden von den Amerikanern geliefert und gewartet. Das heißt, ist dann immer die Frage, was könnten sie selber und in welchem Szenario, in dem wir uns befinden, sind sie abhängig oder nicht? Ich glaube, das wird ein bisschen zu hoch geredet, aber nichtsdestotrotz, es besteht eine gewisse Abhängigkeit. Und dann die vierte Dimension ist die, dass sie im Vergleich zu den Franzosen nicht mal diese vorletzte Option haben. Sie haben keine Marschflugkörper, die sie auf Flugzeuge packen könnten. Das heißt, es besteht auch noch weniger Flexibilität. Sie haben Sprengköpfe, die etwas kleiner sind, wenn man das im Nuklearbereich überhaupt sagen kann, dass etwas kleiner ist. Aber die sind dann auch auf diese U-Boote platziert mit den gleichen Trägersystemen. Also es ist nochmal eine technische Limitierung. Aber sonst erneut, da stellt sich immer die Frage, in welchem Szenario befinden wir uns? Wenn wir uns jetzt in diesem ersten Szenario befinden, wo wir politisch zeigen wollen, dass wir Europäer mehr machen können und kleine militärische Schritte unternehmen wollen, dann bietet sich Frankreich an, weil Paris das gerne möchte. Wenn wir natürlich in einem Szenario sind, wo wir uns ernsthaft Gedanken machen, wann die Amerikaner intervenieren würden, dann spielt Großbritannien eine große Rolle. Und im dritten Szenario, wo die Amerikaner tatsächlich weg sind, dann kann man sich nicht vorstellen, wie eine europäische Ordnung, eine europäische Sicherheitsordnung ohne Großbritannien aussehen könnte.
Ich zitiere jetzt mal einen Hörer. Wir kriegen viele Mails zu dem Thema. Deshalb freue ich mich auch so, dass ich Sie jetzt in dieser Sendung habe. Ein Hörer, der sich zu der ganzen Problematik äußert und auch noch den Schritt weiter geht, den ich jetzt mit Ihnen besprechen müsste. Ich lese mal vor. Der schreibt, Teilhabe am Schutzschirm der USA ist abhängig von der aktuellen Regierung, wie man sieht. Und auch ein Französischer würde bei der nächsten Wahl eventuell keinen Bestand mehr haben. Es kann ja sein, dass Marine Le Pen Präsidentin wird. Siehe auch die Wechsel in Polen und Ungarn. Eine bündnisfreie nationale Absicherung scheint alternativlos. Das hieße ja Atomwaffen für Deutschland. Wie seht ihr das? Ich frage Sie mal, wie sehen Sie das? Wir haben vertragliche Verpflichtungen, wir haben gesagt, wir wollen das nicht. Könnte man jetzt argumentieren, aber wir haben nie gedacht, dass man uns den Schutzschirm wegnimmt oder dass wir allein darüber nachdenken müssen? Hat der Hörer also da irgendwo zumindest mit seinem Gedankenrecht? Lass uns mal drüber reden.
Also als Wissenschaftler würde ich sagen, diese vertragliche Einengungen, die darf man nicht, also sie werden oft in den Mittelpunkt gestellt, besonders politisch. Und das ist verständlich, besonders im Staatsdienst muss man sagen, ja, dürfen wir nicht, wir haben da unterschrieben und so weiter. Aber am Ende des Tages, so wie andere Nationen aus Verträge austreten, das kann die Bundesrepublik auch. Also es ist ja dieses Argument, das dürfen wir nicht, es ist innerhalb dieser Ordnung, dürfen wir nicht, aber sobald sich die Ordnung stark verändert, wird das nicht das, was eine Bundesregierung aufhält. Technisch gesehen ist es auch jetzt, das ist Technologie, die 80 Jahre alt ist. Die Nordkorea hat es geschafft, Iran ist auf einem guten Weg. Das ist jetzt nicht, es ist kostspielig und es dauert und nicht Bombe ist nicht gleich Bombe, man braucht ein Arsenal und so weiter. Aber das ist jetzt auch nicht die größte Herausforderung der Welt. Das, was tatsächlich problematisch ist, ist halt die Frage, ja, wo soll das führen? Ja, wenn sich dann Deutschland Atomwaffen zulegt, dann ist die transatlantische Ordnung endgültig kaputt. Und dann ist halt die Frage, wer sonst in Europa baut sich Atomwaffen? Und wenn alle Atomwaffen haben, dann haben zwar alle Atomwaffen, aber wir haben trotzdem nur einen Kontinent und wir können nicht wegziehen. Und dann stellt sich die Frage, wie soll dann eine Krise gemanagt werden, wo jeder diese Fähigkeit hat. So, das ist, man soll sich nicht vorstellen, dass das eine magische Waffe ist, die man dann sich zulegt und dann werden halt alle Probleme gelöst, sondern man hat einige Probleme gelöst und dann andere, vielleicht größere Probleme dann stehen vor der Tür.
Nun verstehe ich diesen Hörer ja nicht in dem Sinne, dass er da sagt, wir krempeln mal die Ärmel hoch und zeigen Muskeln und wollen kraftstrotzend sein, sondern vieles, was ich so wahrnehme bei den Leuten, mit denen wir da in Kontakt stehen, ist eigentlich so eine Art, wir wollen das eigentlich nicht, aber wir sehen uns gezwungen, weil wir wollen auch nicht die Letzten sein, die dann eben sagen können, wir haben sowas nicht und dann werden wir nicht ernst genommen, möglicherweise sogar einfach gefressen, geschluckt, erpresst, bedroht, wie auch immer, und können uns nicht wehren. Ist da nicht allein schon durch die Trump-2-Regierung, die jetzt dieses Vertrauen in die bisherige Abschreckungsmechanismen zumindest erschüttert hat, ist da nicht schon etwas in Gang gesetzt worden, was Leute einfach zu diesem Gedanken bringt, zu sagen, am liebsten wäre es mir, es gäbe die Waffen gar nicht, aber solange noch einer sie hat, möchte ich sie auch haben.
Doch, und das ist total verständlich. Ich meine, wer möchte schon erpresst werden? Nur, wir müssen uns bewusst sein, die Erpressung, die findet hauptsächlich im konventionellen Bereich. Ja, wir würden zurzeit außenpolitisch, wir würden der Ukraine mehr helfen und haben bestimmte Fähigkeiten gar nicht auf dem Hof stehen. Auch wenn wir das Geld jetzt ausgeben, können wir trotzdem bestimmte Sachen nicht machen. Das können nur die Amerikaner. So, und dann müssen wir erstmal dieses Problem lösen. Dann können wir uns halt überlegen, wie wir in einer mittelprächtigen Krise, die uns direkt vor der Russischen Föderation stellt, dann das auch noch lösen. Und vielleicht können wir uns dann Gedanken machen, wie wir halt aus der nuklearen Dimension und in welchem Framework und ob das halt in einem gesamteuropäischen Szenario passieren sollte oder ob es wirklich eine gute Idee ist, sich Waffen zuzulegen ist. Nur, also der Impetus, den verstehe ich total. Nur man löst dann halt nicht wirklich das Problem.
Das Problem ist sehr, sehr komplex. Das wird mir nach diesem Gespräch natürlich noch einmal mehr klar. Wir könnten solche Waffen haben. Es ist höchst zweifelhaft, ob das schlau wäre. Nochmal die Bitte um eine Zusammenfassung. Was wäre denn in dieser gegenwärtigen Situation? So diese Balance der Abschreckung scheint ein bisschen sich zu verschieben. Was machen wir Europäer jetzt als Nächstes?
Ja, wir schauen, dass wir konventionell was auf die Beine bekommen und vielleicht nicht mit kleinen Bonsai-Armeen, wo jeder macht, was er will, sondern vielleicht auch tatsächlich kooperativ. Und das ist halt nicht leicht und es ist nicht günstig, aber es ist auch politisch nicht leicht, weil man da auch Industriepolitik etc. vielleicht umkrempeln muss und nicht nur ausgeben muss. Und dann kann man im Nuklearbereich einige kleine Schritte gehen und vielleicht sich viel mehr Gedanken machen.
Das wäre Ihre Empfehlung. Was denken Sie, wie viel Zeit braucht so etwas und wie viel Zeit haben wir auf der anderen Seite?
Wofür genau?
Für diese Schritte, die Sie gerade empfohlen haben. Wir haben es ja mit einer Bedrohung durch Russland zu tun, noch Ukraine. Es gibt gerade ernsthafte Stimmen, die vor dem Herbst warnen, vor großen Manöver, die Russland plant im Nordosten Europas. Da könnten Polen, da könnte das Baltikum bedroht sein. Also eventuell geht es relativ schnell. wenn Moskau denkt, der Schutz Amerikas ist nicht mehr da. Was Sie da vorschlagen, konventionell aufrüsten und dann sich die einen oder anderen nuklearen Schritte überlegen, sagen Sie selber, das ist kompliziert und das dauert lange. Haben wir die Zeit?
Ob wir sie haben oder nicht, das werden wir dann schauen. Aber es gibt leider, oder ich habe keine. Wenn Sie jemanden finden, der bessere und schnellere Ideen hat, dann bin ich all ears. Aber ich weiß nicht, was man kurzfristig oder groß machen könnte, um etwas, wenn man das Jahrzehnte verpennt hat, dann kann man das nicht in einem Sommer wieder nachholen.
Jahrzehnte verpennt, sagen Sie. Das gilt ja für sehr viel. Verpennt ist sehr wertend. Auf jeden Fall haben wir ja alle im Westen, gerade in Deutschland, lange im Glauben gelebt, uns diese Gedanken, über die auch wir jetzt gerade sprechen, gar nicht mehr machen zu müssen. Das betrifft ja auch sozusagen Ihre Wissenschaft. Die Friedensforscher, die Konfliktforscher, die Atomwaffenexperten. Ich stoße da auf relativ viele Fragezeichen, auch bei Ihnen letztlich. Wie erklärt sich das, dass da so eine Unsicherheit herrscht?
Das ist zu erwarten. Unsere Empirie ist sehr bedingt, was sehr gut ist. Ja, wir haben nicht nur keine strategischen Nuklearkriege gehabt, sondern wir haben auch keine bedingte, limitierte, keine Anwendung gehabt seit dem Zweiten Weltkrieg. Und wir wissen nicht genau, ob wir das nicht hatten, weil Abschreckung gewirkt hat oder weil sowieso keiner diese Waffen verwenden kann oder will, weil sie so schrecklich sind. Und dann haben wir auch die wenigen Krisen, die wir dann hatten, sei es Berlin, Kuba oder auch jetzt in der Ukraine, die auch eine nukleare Dimension hat, die sind relativ intransparent. Und man erfährt auch aus den Archiven, auch Jahrzehnte danach, nicht genau, wer wollte was und wer war bereit, worauf zu verzichten. Keiner wird sagen, ich hätte gerne die 3 Bomben verwendet, aber am Ende habe ich mir doch gedacht, die Kosten sind zu hoch und die andere Seite antwortet. Sondern man sagt auch, das kam mir gar nicht im Gedächtnis, das wollte ich alles nicht machen. Also es ist schwierig überhaupt zu erfahren. Aber diese Unsicherheit oder nichtdestotrotz, ne, die Nuklearnationen haben über Jahrzehnte miteinander geredet, was genau Nuklearwaffen einhegen, welche Option, welche politische Option man dann nicht so verfolgen kann, wie man das möchte. Und das sehen wir auch im Ukraine-Konflikt, wie die Amerikaner und die Russen und zum Teil auch die Franzosen und die Briten sich an dieser Nuklearregeln, an dieser Nuklearsprache doch sehr stark halten. Wir haben in Deutschland, wie Sie sagen, geglaubt, das braucht man alles nicht und wir haben diese Sprache zu einem großen Teil verlernt. Und jetzt müssen wir, trotz der Unsicherheit, mit der diese Sprache behaftet ist, müssen wir sie wieder erlernen.
Was sind da so Kernbegriffe in dieser Sprache, die wir verlernt haben?
Also ich will Ihnen ein Beispiel geben. Wir haben, meine Kolleginnen und ich, haben ein paar Monate nach dem Anfang der Großinvasion geschrieben, ein längerer Krieg ist wahrscheinlich, weil die Amerikaner sich weigern werden, bestimmte Optionen der Ukraine zu geben, dann wurden wir direkt als Appeaser und wir hätten keine Hoffnung in den Möglichkeiten und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde gerne, dass das passiert, aber es ist gegeben, die Risiken, dessen sich diese Akteure offensichtlich bewusst sind. Sie arbeiten mit diesen Risiken. Ja, die eine Seite manipuliert diese Risiken, wohl wissend, dass die andere Seite darauf antworten wird oder so antworten wird, wie sie sich erhofft. Und dementsprechend kann man sie einschränken. Ja, das ist ja keine Wissenschaft in dem Sinne. Man kann nicht in der Physik ganz genau, kann man nicht kalkulieren, aber man kann doch einige Ergebnisse erzielen mit gewissen Risiken. Und das scheint auch zu funktionieren. Und wenn man diese Diskussionen oft in Washington oder in Paris hat, dann sind diese Leute dort wesentlich weniger überrascht über dem, was Moskau macht, als man dann oft in Deutschland ist.
Was ziehen Sie persönlich für einen Schluss aus diesen Erkenntnissen? Ich habe ja Hörerinnen und Hörer zitiert, die jetzt in dieser konkreten Situation Angst haben. Angst vor russischen Atomwaffen. Einige sagen, wir brauchen selber welche, damit sie vielleicht weniger Angst haben. Sie machen klar, so einfach wird es nicht funktionieren. Das große Ziel wäre ja irgendwann eine Welt ohne solche Waffen wieder zu haben. Wo stehen wir da?
Ja, da stehen wir leider ziemlich weit entfernt. Da müssen wir auch ein bisschen größer denken, als wir oft denken. Ja, die Menschen erwarten, dass in einer kompetitiven internationalen Ordnung, wo wir unterschiedliche Staaten haben, die unterschiedliche politische Systeme haben, die unterschiedliche politische Kulturen haben, da würden wir irgendwie alle zusammenkommen und uns dann eines Besseren belehren lassen, dass man Nuklearwaffen oder am besten auch Krieg lassen sollte, weil das ja unvernünftig und unschön, besonders in Deutschland, hört man dann. Ich habe auch Bekannte und Verwandte, die mir gesagt haben, naja, also eigentlich habe ich mir für meine Kinder was anderes gewünscht.
Oh ja.
Dann würde ich sagen, ja, ich auch. Nur leider ist in einem kompetitiven internationalen System ist alles, was Akteure davon abschrecken kann, selber Gewalt zu verwenden, wenn es sich für sie das anscheinend lohnt, ist halt die eigene Fähigkeit zu antworten. Und ob man das jetzt konventionell oder nuklear ist, natürlich eine Frage des Dispositivs, aber zu antworten. Und dementsprechend, also wir können das internationale System umkrempeln, wir sind Menschen und das ist alles, was Menschen machen, kann man auch wieder anders machen. Aber die Idee, dass wir in einem kompetitiven internationalen System einfach uns zusammentun und dann die Nuklearwaffen abschaffen, ist ein bisschen naiv aus meiner Perspektive. Aber es gibt Leute, die tatsächlich glauben, dass das irgendwie möglich ist.
Für Sie ist der Spruch, wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg vor, nach wie vor gültig.
Das ist leider nach wie vor gültig.
Das war Dr. Livio Horowitz, Experte für Atomwaffen und transatlantische Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt es am kommenden Freitag, wie gewohnt also. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich für heute Carsten Schmiester und Kai Küstner. Weil Donald Trump gerade fast täglich für Schlagzeilen sorgt, widmen die Kollegen vom Weltspiegel-Podcast 4 Extra-Folgen den USA. Hier schauen sie mit den ARD-Korrespondentinnen und Korrespondenten, die aktuell vor Ort sind, in das Land und ordnen für euch ein, was die jüngsten Entscheidungen aus dem Weißen Haus für die USA und für die Welt bedeuten. Alle 2 Wochen gibt es eine neue Folge. Hört gerne mal rein, zum Beispiel in der ARD-Audiothek oder überall, wo ihr gerne Podcasts hört. Wir verlinken euch den Weltspiegel-Podcast auch in den Shownotes.